Hi, bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 3 Jahren und wir wollen euch die Möglichkeit damit geben, mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr ansonsten bereits über 150 Folgen. Jede Woche kommt sogar noch bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes und da findet ihr dann auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht es los mit der Folge.
Pollux, Morde im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg, in diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Max, sag mal, hast du jemals einen Übergriff auf Mitarbeiter in der JVA mitbekommen? Oder hast du vielleicht sogar selber mal jemanden angegriffen? Keine Ahnung.
Also tatsächlich kriegt man es immer wieder mal mit, dass es irgendwo mal sowas wie ein Anspucken gibt. Oder ein
ist das schon Angriff?
Anspucken ist ja wohl eh echt mies, Mann.
Ja, ist eklig. Ich hätte aber gedacht, dass es eher dann mit körperlicher Gewalt
Hepatitis,
anfängt.
Hepatitis, was weiß ich, Mann. Also du wirst von niemandem angespuckt werden. Oder halt auch mal so einen kleinen Schubser, was man im Jugendknast auch mal hört, dass einer irgendwie einen Schwinger versucht zu landen oder so.
Was ist das denn?
Ein Schwinger. Ja. Ein Schwinger ist von, wenn ich jetzt von hier meinen Arm nach vorne klatscht und versuche dich zu treffen.
Ah, okay.
Also von hinten so, ne?
Mit Schwung.
Mit Schwung, ja. Ich schwinge meinen Arm. Das ist eigentlich ein Schlag, der jetzt, ne.
Okay.
Ein Boxer triffst du so nicht, aber jemand, der es nicht erwartet schon. Das hört man immer öfter mal. Ich selber habe das tatsächlich auch, also ich hatte mich immer recht gut im Griff so. Ich habe einmal in der ganzen Haftzeit einen Beamten körperlich, ja, leicht attackiert.
Was heißt das?
Ich habe ihn mit einem Poster geschlagen.
Einem Poster?
Ja.
Wer war auf dem Poster? Alf?
Da waren 6 West Coast Rapper drauf. Ice Cube, Dr. Dre,
NWA
Snoop,
quasi. Oh, okay.
Snoop war aber auch drauf. Ich glaube, Park ist auch mit drauf. Eazy-E, genau.
Hm.
Und MC Ren auch noch drauf, ja.
Meine Güte, das war ein gutes Poster.
Ja.
Was war dem vorausgegangen?
Ja, er hatte das Poster zerknüllt.
Wirklich? Ja. Warum?
Weil prinzipiell darfst du in Anstalten nichts an die Wände hängen. Also das ist eigentlich so, ne? Das ist so eine von diesen Regeln, die sie jederzeit. Hast du mal die Verurteilten gesehen?
Ja.
Siehst du, deswegen darfst du keine Poster an die Wand hängen.
Aber wenn ich so Dokus, Dokus sehe, dann ist es aber immer, da haben die immer irgendwelche Postkarten, Fotos an den Wänden.
Ja, dürfen sie aber eigentlich nicht. Ist halt was man dir erlaubt. Warum darf man es nicht bei dir verurteilen oder was ist da der springende Punkt?
Also ich habe den Film gesehen, aber
du hast
warum
immer alles gesehen und dann erinnerst du dich nicht. Du kennst immer alle und dann weißt du aber nichts. Pass auf. Nein, das weiß ich, weil das macht mich jetzt wütend, weil die Verurteilten ist das gerade der springende Punkt. Hinter dem Poster gräbt er den Tunnel.
Ach ja, aber okay, stimmt, ja.
Genau, hinter dem
ich
Poster
bin so
ist der Tunnel.
Ich bin so ganz schlecht darin mit mir in so. Ich, das Problem ist, ich gucke Filme nur ein einziges Mal. Ich kann nichts doppelt
das
gucken.
Das reicht ja auch.
Das
man
nervt
muss es
mich
nicht
voll.
Zwei oder drei
ja, aber dann habe ich so viel geguckt, dass ich diese einzelnen Filme, ich weiß, ich habe das geguckt, ich weiß aber nicht mehr den Inhalt. Das ist für mich ganz schwierig.
Also gut, theoretisch könntest du natürlich ein
Loch. Du bist richtig eklig gerade.
Nein, ich will nicht eklig sein. An die Außenwand zum Beispiel, also in Straubing haben sie auch, normalerweise, die Anstalt kann es einfach lösen. Die macht eine Pinnwand und an die Pinnwand darfst du alles hängen.
Mhm.
Und dann könnte man, wenn man die Zellenkontrolle macht, kannst du die Pinnwand einfach so kurz, weil die ist nur oben an 2 Nägeln fest, kannst du die ein bisschen vorheben und dann siehst du, ob dahinter an der Wand Schaden ist.
Ja.
Die meisten Anstalten definitiv erlauben nichts an der Außenwand. Also da, wo dein Fenster ist zum Beispiel, ne? Weil dann wäre ja der Tunnel nicht in die nächste Zelle oder irgendwo im Keller,
verstehe,
sondern rüber an die Außen. Und wie du dir vorstellen kannst, hänge ich einfach alles an die Wand. Und wenn du dann kommst zur Haftraumkontrolle, hast du halt die Möglichkeit, das runterzumachen oder halt kurz zu gucken und so und es zu ignorieren. Und die meisten Beamten ignorieren das und manchmal will dir aber einer
ans Bein pissen?
Ja. Und du bist halt im Unrecht, weil du ja eigentlich nichts aufhängen darfst. Und das war ein selbstgemaltes Bild von jemandem, der mir sehr wichtig ist. Also die
Person?
Fotografisch gezeichnet, also hyperrealistisch mit Bleistift dargestellten Porträts von den Rappern. Und der hat es halt einfach so runter und mit einer Bewegung noch so ein bisschen zerknüllt und dann so aufs Bett geschmissen.
Oh
und so.
Gott.
Dann bin ich rein, hab das gesehen und dann ist es eskaliert.
Und dann hast du ihn mit dem Poster gehauen.
Paff!
Aber das war ja dann wahrscheinlich nicht sehr schmerzhaft, nur demütigend.
Schmerzhaft war es nicht, aber es wäre normalerweise mein Ende gewesen so. Also du darfst einen Beamten nicht. Also,
und dann hatte er ein gutes Herz.
Nee, hat er nicht gehabt. Aber ich habe, wir haben, ich
jetzt hab gleichzeitig. Und jetzt seid ihr verheiratet.
Jetzt, wir haben drei Kinder. So, er hat sich dann auf alle vier begeben und dann hat es gepasst. So, nein, ja, schöne Grüße, du rotbackiger Bauernbursch.
Okay, kommen wir.
Ich hasse ihn immer noch, wie du siehst. Aber gut, wir kommen jetzt zu dem, leider passiert manchmal natürlich auch noch mehr als das. Und zu so einem Fall kommen wir heute. Wir reden über was, was mich wieder persönlich betrifft, weil ich kenne alle Beteiligten persönlich. Wobei das in dem Fall vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Ich stand beiden schon gegenüber. Ich habe jetzt keine Verbindung zu einem der beiden emotionale. Ich habe mit ihr mal drei Sätze gewechselt und mit ihm nie. Mhm. Aber ich kenne den Ort und ich habe Hintergrundwissen, das man so in keiner Zeitung lesen kann. Mhm. Und ich habe viel jetzt drüber nachgelesen, habe mir auch wieder ein ganzes Buch reingepfeffert. Die berechtigte Frage, ob dieser Fall überhaupt in unsere Staffel passt, in unsere dritte Staffel passt, schließlich trägt sie den Namen Morde im Knast, möchte ich dich am Ende der Folge fragen, möchte ich aber auch die Zuhörer fragen. Also ich für meinen Teil habe mich bereits entschieden. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ja? Am Ende, wenn wir alles über den Fall wissen, und schreibt es bitte auf Insta, weil mir das auch hilft, in der Zukunft so Folgen auszuwählen. Ich glaube, sie gehört rein. Also, bist du ready?
Ich bin born ready.
Echt? Hast du gute Laune?
Ja, Wahnsinn.
Ich verspreche dir, du hast danach beschissen gelaut. Nein, ich verspreche dir, es ist unangenehm. Aber es geht nämlich heute nicht um den Mord im eigentlichen Sinne. Nein, heute geht es um eine 7-stündige Geiselnahme. Es geht um mehrfache Vergewaltigung und es geht um eine Frau, deren Leben in Schutt und Asche gelegt wurde. Also, Triggerwarnung ist da. Das Opfer selbst sagt später, ihr altes Leben endete an diesem Tag. In ihrem Buch 7 Stunden im April, so heißt das Buch, spricht sie immer wieder vom alten und vom neuen Leben. Und allein deshalb kann man die Tat vielleicht in dieser Staffel behandeln. Wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr denkt. Das Buch ist übrigens ein gutes Buch. Sie spricht sehr detailliert über Dinge, die mich jetzt auch interessieren, wie Panikattacken und etwas, was sie Watte nennt. Ich glaube, sie meint damit dissoziieren. Ich bin nicht ganz sicher. Das ganze Buch ist ein einziger Trigger. Und ich konnte teilweise nicht schlafen, weil es mich so traurig gemacht hat. Ich habe es auch einmal liegen lassen und es war ein Fehler, weil dadurch hat es meine Frau in die Hand bekommen, hat kurz reingelesen, hatte schlechte Laune den ganzen Abend. Ich habe aber auch sehr viel dadurch gelernt. Das Ganze ist eine persönliche Folge und bei der Recherche bin ich meinem alten Ich begegnet, weil es eben in der JV Straubing passiert ist, während ich dort untergebracht war. Ich habe die Geiselnahme mitbekommen und ich weiß, was an den Tagen und Wochen danach in der Anstalt los war.
Wie hast du denn die Geiselnahme mitbekommen?
Also, wenn du in dem Gefängnis bist und es passiert etwas Extremes, das hatten wir schon in der ersten Folge hier in der Staffel 1, gibt es normalerweise einen Lockdown. Mhm. Also du weißt, irgendwo in der Anstalt ist irgendwas Krasses passiert, weil wir werden alle eingeschlossen. Bei der Geiselnahme war es ein bisschen anders, weil ich zu dem Zeitpunkt schon eingeschlossen war. Die Anstalt hat ja verschiedene Flügel, verschiedene Gänge und die haben zu jeweils verschiedenen Zeiten auf. Also ne, wir hatten zum Beispiel Mittwochabend, hatten wir 2-3 Stunden länger auf.
Um euch alle voneinander zu trennen.
Ja, ich glaube eher, es hat was mit dem Personalschlüssel zu tun oder so. Wenn du alle offen hättest, müsstest du ja überall und so brauchst du eigentlich nur für den Gang und so. Und ja, ich habe das dadurch erst in der Zelle mitbekommen. Erzähle ich dir gleich, wie genau. Kommen wir kurz zum Täter. Der Täter ist Rudolf K. Wir sind in Deutschland, deswegen haben wir den Vornamen, aber dürfen den Nachnamen nicht sagen. Und es ist einer der Männer, mit dem Menschen wie ich in Haft nichts zu tun haben. Wir nannten ihn ein Sittich.
Was ist ein Sittich? Ein Wellensittich.
Ja, nee, das sind keine Wellensittiche. Ich glaube, Sittich, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, es kommt von Sittensträuch.
Ah.
Das ist ein Sittich, so. Also,
klingt ja aber eigentlich erstmal wie eine Verniedlichung.
Ja.
Saß der schon wegen Vergewaltigung?
Der saß. Die Sittiche, das waren seltsame, weiße, alte Männer, meistens, muss man wieder so sagen, mit sehr komischen Brillen, witzigerweise, die alle im 2. und 3. Stock des C-Flügels in der JV Straubing untergebracht waren und zwar im Haus 1 in der sogenannten sozialtherapeutischen Abteilung, der SOTA. Mhm. So kürzen wir sie auch ab. Diese Abteilung ist prinzipiell, ich glaube, in jeder Anstalt ein Streitpunkt, besonders in Straubing.
Warum?
Naja gut, eigentlich kommt es drauf an, wer auf dieser, in der Abteilung speziell kam es drauf an, wer dort untergebracht war. Man muss wissen, in Straubing sind fast ein Viertel der Gefangenen haben Sexualstraftaten. Ist super viel.
Warum ist es da so hoch?
Gute Frage. Gute Frage. Die Strafen sind sehr lang und irgendwann hast du natürlich, wenn du extreme Sexualstraftaten hast, also Mörder, die irgendwie mit Sexualverbrechen zu tun haben, die bleiben halt extrem lang.
Ah,
und
okay.
Dann ist dadurch ist es, also so kann ich es mir erklären. Genau, und da sind nur Leute über 7 Jahren in der Anstalt und irgendwann ist es wie so das Angeschwemmte, bleiben die halt da. Mhm. So, ne? Beziehungsweise ein Viertel der Gefangenen Sexualstraftaten oder eben Gewaltverbrechen an Frauen. Also das ist genau diese Leute, die wir alle nicht mögen. Und eine Anstalt wie Straubing heißt, es braucht eine gut ausgestattete sozialtherapeutische Abteilung. Und andererseits wehrt sich aber Straubing mit Händen und Füßen gegen irgendwelche Privilegien, die du auf solchen Abteilungen eigentlich haben müsstest. Also eine normale SOTA in einer normalen Anstalt, mehr Telefonrechte, begleitete Ausgänge, Urlaub, weil die Therapie muss anders sein als die Haftstrafe. Das macht auch Sinn. Also, ne, es muss Unterschiede geben und Haft ist nicht unbedingt therapeutisch. In Straubing ist es aber typisch, dass diese SOTA direkt im geschlossenen Vollzug zwischen den anderen Abteilungen untergebracht war. Das würde eine andere Anstalt gar nicht machen. Die versuchen es immer so ein bisschen abzugrenzen, auch räumlich. Mhm. Die Sicherungsverwahrung war zu der Zeit auch noch direkt im Haus. Und daher kommt diese Spannung, weil ich will nichts mit diesen Leuten zu tun haben. Mhm. Ich möchte auch nicht mit jemandem der Sicherungsverwahrung, weil er schon 2 Kinder umgebracht hat. Ich möchte den nicht sehen. Mhm. Aber ich war jahrelang gezwungen, mit diesen Menschen zusammenzuleben. Derselbe Hof, derselbe Sport, derselbe. Das ist jetzt mein Empfinden. Für die ist es auch unfair, weil die haben eigentlich mehr Rechte. Eine Sicherungsverwahrung heißt, ist ganz anders. Die dürfen eine Playstation dürfen die haben, lauter so Zeug, das dürften die in Straubing alles nicht haben. Nur weil sie im selben Haus untergebracht waren. Mhm. In einer normalen SOTA sitzen auch eigentlich normale Gewalttäter in anderen Anstalten. Da sind nicht nur Sexualstraftäter, sind auch normale Leute. Also normale Gewalttäter heißt, der hat eine Schlägerei gehabt und
ist. Ja, wollte ich gerade fragen, was das heißt. Ja.
Mhm. Schlägerei, sowas, was du zum Beispiel, was glaube ich jeder irgendwie ein bisschen mehr nachvollziehen kann als eine Sexualstraftat. Zum Beispiel, du bist im Club, du bist betrunken oder auf der Wiesn oder was weiß ich, bist betrunken und 2 Männer kommen in einen Streit. Mhm. Und der eine schlägt den anderen, der fällt blöd, fällt auf den Kopf, ist eine scheiß Tat. Aber es ist was ganz anderes, finde ich, als eine Frau aufzulauern. Ne?
Ja.
Und der würde auch in eine SOTA kommen. Also der braucht auch eine Sozial-, weil warum bist du besoffen, warum schlägerst du? All diese Dinge zusammen, vielleicht kann man dein Verhalten verbessern. In Straubing war diese Abteilung Sexualstraftätern vorbehalten. Das heißt, die waren dort alle Sexualstraftäter. Und da ja eh schon die schlimmsten Täter in Straubing saßen, war dort so die Creme de la Creme der schlimmsten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Meine einzigen wirklichen Berührungspunkte mit solchen Leuten war zum Beispiel der Schachkurs. Und weil der beste Spieler der Anstalt, der saß damals schon 28 Jahre, war damals ein Typ, dem man mehrere bestialische Frauenmorde vorwarf.
Und gegen den hättest du gespielt?
Ich habe gegen den gespielt. Ich habe mit dem im selben scheiß Team gespielt.
Aber warum?
Weil der Brett-1-Spieler war und der halt einfach da war.
Ja, aber wenn dann...
Dann gehe ich nicht in den Schachkurs, meinst du?
Genau, also das finde ich jetzt nicht sehr prinzipientreu von dir.
Also gehe ich nicht in den Schachkurs,
ja, natürlich.
Weil es diesen einen Menschen gibt.
Ja.
Na, das ist aber warum?
Na, weil du den nicht sehen möchtest und aber wieso mit muss solchen dann, Menschen nicht
wieso
zu tun
darf dann
haben
er? Wieso muss dann ich in Zelle bleiben? Wieso muss nicht er in Zelle bleiben?
Weil er kein Problem mit dir hat.
Ja, guter Einwand. Nee, ich habe ein Riesenproblem mit dem. Aber Straubing hat, wenn die Leute aus anderen Anstalten kommen, gerade Jüngere.
Aber könnte man denn sagen, ihr dürft an dem Schachsachen nicht teilnehmen? Also wäre das erlaubt?
Ich
könnte
darf
die,
nicht.
Nee, das ist klar. Aber könnte die Leitung, die Anstaltsleitung das sagen?
Dass er nicht darf. Na klar.
Okay.
Die können ja auch sagen, dass ich nicht darf. Ich dürfte jahrelang immer wieder Sachen nicht halt. Das ist ein Privileg. Das ist ein Sport. Also das ist wie eine Karte. Du kriegst eine Karte, auf der Karte steht Schacherlaubnis und so und dann darfst du dorthin. Die Karte ist das Erste, was sie dir wegnehmen, wenn du Scheiß machst. So, ne? Das ist die ersten, diese Karten. Dieses.
Und wieso geben die dann den Leuten das?
Weil der für sie kein verdammtes Problem ist. Das macht jetzt eine ganz andere Diskussion auf die ich jetzt nur kurz eingehen will. Was ist das Problem mit diesem Gefangenen? Keins. Begeht der Straftaten normalerweise? Nein. Was mache ich? Ich versuche Drogen reinzuschmuggeln, ich versuche andere Gefangene zu erpressen, ich mache Stress mit Beamten. Mhm. Das hat der alles nicht. Weißt du, der ist ja unauffällig. Solange du dem nicht die Möglichkeit gibst, eine Frau aufzuschlitzen, ist er ein unstressiger Gefangener. Noch weniger schlimm Pädophile.
Paradox.
Noch weniger pädophile Täter. Mhm. Die begehen gar keine Taten dort. Mhm. Weil es gibt keine Kinder. Während, ne, also deswegen, die Sportkarte hat der immer, ich habe sie nicht. Außerdem waren viele von denen natürlich auch in Posten in den Betrieben oder der Verwaltung eingesetzt, die Vertrauenspositionen waren. Warum? Der Typ hat keinerlei kriminellen Kodex. Das ist kein Krimineller im herkömmlichen Sinne, das ist kein Gangster.
Ja, weißt? Aber es ist ein Vergewaltiger,
ja, aber Scheiße. Genau, nimmst du den Vergewaltiger und setzt ihn an eine Stelle zum Beispiel, wo die Klamottenkontrolle stattfindet. Wird der jemals einen Schuh klauen und in die Anstalt rein verkaufen?
Nee.
Oder ein T-Shirt? Nein. Werde ich das machen?
Ja.
Sofort. Weißt du, ich meine? Deswegen sind die Vertrauenspositionen mit diesen Darschlöchern besetzt.
Aber dass Vertrauenspositionen mit Vergewaltigern besetzt ist, das klingt echt wie so ein Oxymoron. Ey.
Findest du? Findest du es nicht? Es ist
das
ganz,
klingt total, es ist total paradox.
Aber es klingt, es ist komplett logisch.
Ja, es ist logisch, ja. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, also das ist eine Vertrauensperson, das ist der Vergewaltiger. Das klingt doch schon trotzdem total paradox. Also auf
wenn's
den ersten im,
ja,
Blick so.
Wenn es in der Frauenumkleidekabine als Bademeister wäre, ja, aber nicht, wenn es in einem Knast, weißt du, was ich meine?
Also, ich kann es total nachvollziehen. Ich finde trotzdem, dass das pervers in meinem Kopf klingt.
Stell dir vor, das war einer der Gründe, warum ich mit den Beamten so oft auf Kriegsfuß auch war, weil ich ja gesagt habe, okay, ihr umgebt euch lieber mit diesen Menschen 8 Stunden jeden Tag, als dass ihr das Risiko eingeht, einem wie mir, euch mit einem wie mir abzugeben. Aber das Schlimme ist, das sind ja dann auch, der spricht dann Dialekt, der war selber Schreiner, der ist Fan von Bayern München, der ist denen so ähnlich.
Mhm.
Nicht wie ich so, wo ich nicht mal weiß, ich weiß nicht mal,
wer Thomas
Spieler.
Müller ist.
Wer?
Nee.
Weißt du, so, ich kenne noch, wie heißt er? Lothar Matthäus. Den fand ich gut.
Den findest du gut.
Den mochte ich. Das war
hat
klar.
Er nicht gesagt, ob Mailand oder Madrid? Hauptsache
Italien. Das ist ein klasse Typ, der hat Charakter. Nee, Schmarrn, natürlich. Aber du weißt, was ich meine.
Mhm.
Ich habe einmal zu einem Beamten gesagt, als er zu mir gesagt hat, was ich machen möchte, wenn ich rauskomme, dann habe ich zu ihm gesagt, glauben Sie, dass Kindergeld ins Ausland überwiesen wird? Weil ich habe eigentlich vor, eine Deutsche zu schwängern und dann in Kuba zu leben. Das fände ich gut. Und dann, der hat mich angeschaut. Es war ein Witz, aber der hat den Witz nicht verstanden. Der hat es ernst genommen.
Wow.
Weißt du, klar. Und dann hat er sich lieber ein Vielweiter geholt. Also gut. Bevor ihr mir jetzt übrigens kommt mit, das sind auch nur Menschen und warum denkst du, du bist was Besseres? Du warst doch selber ein Krimineller. Leute, ihr könnt.
Sowas schreiben die Leute?
Sowas schreiben mir Leute. Ihr könnt, also nicht meine Leute, aber es gibt diese Leute. Und gerade wenn es um Sexualstraftaten geht, du musst mal sehen, was los ist, wenn ich eine Folge mache, in der ich irgendwie über Sexualstraftaten. Schreiben mir. Es gibt sogar Vereine in Deutschland, die sich für die Legalisierung von Pädosexualität einsetzen. Vereine.
Was bedeutet das?
Ja, dass sie wollen, dass erwachsene Männer mit Kindern schlafen dürfen.
Was?
Da gibt es einen Verein, ich nenne den Namen jetzt nicht, weil ich für den keine Werbung mache. Ja. Die haben sogar versucht, gemeinnützig zu werden. Und den hier Vorsitzende schreibt mir immer wieder mal. Und nochmal, wer jetzt denkt, ich war selber Krimineller, ihr könnt meine Mittelfinger jetzt gar nicht sehen, aber die sind weit oben, weil ihr habt nichts verstanden. Dort auf dieser Abteilung saßen Leute, die schwerstbehinderte Kinder vergewaltigt und getötet haben. Dort saßen Leute, die Frauen Löcher in den Bauch geschnitten haben, um diese Löcher dann zu penetrieren. Sagt mir nicht, ich bin wie die. Ich habe nichts mit diesen Typen gemeinsam. Und wenn es nach der Meinung der Gangster im Knast gehen würde, wäre so gut wie jeder einzelne Bewohner dieser Sota tot. Doch, sie wurden von der Anstalt geschützt. Es war weder erlaubt, diese Männer zu beleidigen, noch unter Druck zu setzen oder gar zu schlagen. Und Straubing ist die einzige Anstalt, in der ich je war, in der es so rigoros bestraft wurde, wenn man einem der Sittiche nur zu nahe kommt. Ja, damals fand ich es einfach nur scheiße. Heute predige ich ja selbst einen gewaltfreien Weg. Heute sage ich ja selbst, gewaltfrei heißt auch, dass ich so jemandem nichts tun darf.
Mhm.
Das ist heute meine Meinung. Trotzdem, wir reden hier nicht von Leuten, die kranke Vorlieben haben und dann dagegen kämpfen und sich Hilfe suchen oder so. Nein, jeder, über den wir heute sprechen, hat schon Frauen oder Kinder vergewaltigt, verstümmelt oder umgebracht. Und keiner von denen hat unser Mitleid verdient. Meine Meinung. Jetzt kommen wir zu Frau Susanne Bergmann. Später wird sie heiraten und Preußger heißen. Ich kenne sie noch als Frau Bergmann, aber wir gehen hier die ganze Folge mit dem neuen Namen. Die Frau ist die Chefin dieser Abteilung. Eine große, blonde Frau, die durch die Gänge der Anstalt rauscht, aufrecht und stolz, als gehöre sie hierher. Das weiß ich noch, das war mein Eindruck. Ich so, oh, du denkst, du gehörst hierher. Wir werden in der nächsten Staffel mehr darauf eingehen, was es heißt, wenn Männer und Frauen in einer Anstalt zusammenkommen. Egal, ob es per Arbeit ist, in den Werkbetrieben, wie auch immer.
Mhm. Dann können wir auch mal über Affären und so reden.
Da reden wir über Affären, da reden wir auch über dieses, ob man es vielleicht sogar trennen sollte. Ja? Ob es es besser machen würde, ob es es sinnvoll macht, keine weiblichen Bediensteten in der Männeranstalt zu haben. Andersrum gibt es es ja auch nicht. Also in der größten Anstalt in Bayern, Frauenanstalt, arbeiten zum Beispiel keine Männer auf den Gängen. Mhm. Ich habe deine Warum gesehen so, deine Stirn ja. zieht sich zusammen.
Ich habe mich nicht getraut, jetzt zu fragen, weil wahrscheinlich möchtest ja, warum? Du jetzt das nicht komplett
erklären. Der hat Nachtschicht, sie klingelt und er wird, ein dummer Mann fällt dann da halt drauf rein, ein schlauerer Mann vielleicht nicht. Also es gibt es immer wieder, ja?
Ich kommentiere das jetzt nicht, wir machen das nächste Staffel.
Wir machen das nächste Staffel, mit dieser Dynamik hat auch unser heutiger Fall absolut rein gar nichts zu tun. Und das möchte ich nochmal betonen, auch wenn ich eine ambivalente Haltung habe zu Frauen im Männervollzug.
Inwiefern hast du da eine ambivalente Haltung?
Die ambivalente Meinung kommt daher, mir selbst hat es meine Haft schwerer gemacht. Ich bin da vielleicht aber auch ein Einzelfall. Wir kommen da nochmal drauf zurück, besonders auch in der nächsten Staffel, wo es um Liebe im Gefängnis gehen wird. Mir hat es meine Haft schwerer gemacht.
Okay.
Mir fiel es schwerer, mich auf meinen Haftalltag zu konzentrieren. Ganz klar nochmal, also dieser Fall hat nichts mit dieser Dynamik, von der ich spreche, zwischen erwachsenen Männern und erwachsenen Frauen zu tun, ist was ganz was anderes. Aber man kann und muss ihn dennoch in die Diskussion um Frauen im Strafvollzug mit reinnehmen. Frau Preusker war die Chefin der SOTA in Straubing. Sie hat die Abteilung konzipiert, also erstellt, wie es laufen soll, und 2004 komplett alleine aufgebaut. Sie war von Anfang an die treibende Kraft hinter dieser ganzen Abteilung. Das heißt, sie kannte jeden einzelnen der hier untergebrachten Gefangenen wie aus dem FF. Sie hatte die Akten, die Gerichtsurteile eines jeden, und das wird später noch wichtig sein.
Darf ich kurz fragen, ist dann jemand, der so einen Job macht, Psychiater oder Psychologe?
Psychologin muss sie auf jeden Fall sein. Die ist, also sie ist eine Psychologin gewesen.
Okay.
Da gibt es natürlich dann diese ganzen fachlichen Fortbildungen, kann ich jetzt nicht sagen. Naja. Aber irgendwas Forensisches muss eigentlich dabei sein. Kann auch, also Psychiater sind auch an den Positionen, kann ich mir auch vorstellen. Was wir wissen ist, sie liebt ihre Arbeit und das Ganze war mehr als nur ein Job für sie. Woher ich auch so viel da jetzt weiß, ich, wie gesagt, sie hat ein Buch drüber geschrieben und ich habe das Buch gelesen, es hat mich zerbrochen. Sie selbst sagt, dass sie im Privatleben auf jeder Party die mit den interessantesten Geschichten aus der Arbeit war. So, ne? Das ist super interessant. Sie war laut und lustig und schlagfertig und lebensfroh. In 10 Tagen sollte sie einen neuen Mann heiraten. Ich glaube, die zweite Ehe. Und sie freute sich darauf, ihr Sohn aus erster Ehe war bereits 17 Jahre alt.
So, an dem Tag, als das passiert ist.
An dem Tag, wo wir jetzt sind.
10 Tage bis zur neuen Hochzeit.
10 Tage bis zur neuen Hochzeit. Ist auch schon geplant alles und so eine Kirche ist ausgesucht. Alles ist da. Ich habe sie auch genauso erlebt. Also selbstbewusst und sehr, sehr sicher. Beinahe, wie gesagt, eine Spur von Arroganz. Und ich sage ganz ehrlich, ich mochte sie damals nicht. Das kam daher, dass ich sie aber auch mit den Gefangenen auf ihrer Abteilung verband. So in der Psyche. Ich war erst vor kurzem wieder mal beim Strafreport gewesen, irgendwie wegen dem Pornoheft und war bestraft worden. Weil im ganzen Haus war pornografisches Material verboten. Und sie war eine der Leute, die diese Entscheidung unterstützt hat. Mhm. Weil solche Bilder ihre Klienten aufbringen. Stell dir vor, die machen Zellenkontrollen, ne, und finden in den Zellen von diesen Leuten auf ihrer Abteilung Collagen, wo pädophile Täter die Bilder so gebastelt haben, dass es als Kinderpornografie dient.
Okay.
Andere schneiden die Augen aus, schmieren Blut über die Bilder, schneiden Brüste ab, okay, zerstückeln.
Jetzt verstehe ich aber Ihren Einwand.
Ja, genau. Die Beamten finden das und dann heißt natürlich, Mensch, Frau B oder Frau P in dem Fall, ihre Leute machen kranken Scheiß, es geht so nicht. Anstatt aber diese Typen jetzt in eine leere Zelle zu setzen, verbieten sie Pornografie für 830 andere Gefangene auch noch, die erwachsene Männer sind.
Mhm.
Und dadurch hasse ich diese Bewohner der SOTA noch viel mehr als vorher. Ist ja klar. Warum muss ich leiden, nur weil du ein krankes Schwein bist? Und sie war halt die Chefin dieser Typen. In meinen Augen waren es ihre Schäfchen. Und eins ihrer Schäfchen war Rudolf K. Der Mann saß bereits 30 Jahre wegen Mord und Mordversuch und Vergewaltigung im Gefängnis. Der hatte schon eine Frau ermordet und eine weitere so schwer verletzt, dass sie sich nie mehr richtig erholt hat. Frau P. kannte seine Akte komplett. Das ist sehr interessant, weil wie oft weiß ein Vergewaltigungsopfer schon, was der Modus operandi ihres Vergewaltigers ist.
Mhm.
4 Jahre lang hat sie ihn therapiert. Und sie hat ihm sogar eine...
Selber?
Ja, ist ihr Patient. Und sie hat ihm sogar eine positive Verlaufsprognose erstellt. Bis er am 7. April ihr Büro betritt. Sie ist gerade beim Feierabend machen und bittet ihn, morgen wiederzukommen.
Entschuldige, dürfen die da einfach abends in ihr Büro? Also ich habe gedacht, die sitzen da auf Zelle und dann würde die da jemand... Guck mal, ich habe auf Zelle schon gesagt.
Cool,
oh mein Gott,
besser,
ich bin langsam echt
Zimmer.
Schon... Nee, aber sonst sage ich immer in der Zelle. Aber jetzt habe ich schon deinen Sprachgebrauch übernommen.
Im Zimmer sagst du sogar meistens.
Nein.
Jetzt war gut, sehr gut, sehr gut. Also sie sitzen auf Zelle. Ja, aber die haben auch mal auf...
Du bist so ein arroganter Assi, ey.
Ich bin so ein Assi. Nee, wir haben jetzt wirklich... Leute, wir haben ja auch ein bisschen was rausgeschnitten. Wir haben mit der Claudia, die hat mich jetzt so wahnsinnig gemacht gerade.
Was? Nee, ich habe Fragen gestellt, die du jetzt noch nicht hier so beantworten möchtest, sondern erst in der nächsten Staffel.
Okay.
Du bist richtig
also die
ein kleiner Zankapfel bist du heute.
Auf Krawall gebürstet. Ja. Nee, pass auf. Also die
ich habe halt gedacht, dass die auf Zelle sitzen und dann würde die jemand, ein JVA-Beamter, würde die dann zur Therapie bringen und wieder zurück. Wie kann denn der jetzt einfach um 7 bei ihrem Büro stehen, wenn sie bei Feierabend
7. April, möchte? Ich denke mal, es ist 16.30 Uhr ungefähr. 16 Uhr bis 17 Uhr ist Hofgang. In der Zeit sind die Gefangenen alle offen.
Und dann kann er einfach zu ihr ins Büro laufen.
Und der kann einfach zu ihr ins Büro, natürlich.
So, na, natürlich finde ich das eigentlich nicht.
Hat man später geändert. Zu der Zeit ging das noch. Ja, dann auch wieder. Will ich da keine Frau haben? Wenn ich nicht ins Büro gehen kann, warum muss dann... Also würdest du bei einem Mann das Büro auch zusperren?
Ja, natürlich.
Ach so.
Das sind alle Strafgefangene. Das ist jetzt ja da nicht in der Krabbelgruppe.
Ja, aber du musst da irgendwie ins Büro kommen.
Der kann doch, wenn der Hofgang hat, hat der Hofgang, dann soll der in den Hof gehen. Und wenn der was mit mir besprechen möchte, soll er einen Termin machen.
Wie soll ich denn den Termin machen?
Ich kann doch auch bei dir nicht einfach rumkommen oder so. Dann muss ich doch auch bei dir irgendwie mal anrufen und mir einen Termin machen.
Ja, ich habe kein Telefon in Haft.
Ja, du wirst doch aber, da wird man doch sich irgendwo eintragen können. In irgendwelche Listen.
So ist normal, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem sprechen willst, der nicht auf deiner Abteilung liegt, musst du natürlich einen Antrag stellen. Aber dafür liegen die Büros ja auch auf der Abteilung. Also genau darum geht es ja, dass du auch eben mit dem für dich Zuständigen sprechen kannst.
Das finde ich komisch.
Also ich fand es früher nicht so komisch. Ich fände es auch nicht komisch.
Ich wäre viel strenger.
Ja, merke ich schon. Er kommt auf jeden Fall ins Büro, bleibt im Türrahmen stehen. Und interessant war, dass sie an dem Tag ein Telefonat mit einer gewissen Frau M. geführt haben. Frau M. ist ein Briefkontakt von Rudolf. Und hier unterscheiden sich die Versionen, die Susanne Preusker in ihrem Buch und während der Verhandlung schildert und dem, was ich von Gefangenen in der Anstalt damals gehört habe.
Mhm.
Preusker sagt, dass Rudolf K. sich von den Briefen der psychisch kranken Frau M. gestört fühlte und dass er den Kontakt unterbinden wollte.
Wie standen die sich denn zueinander?
Die hatten Briefkontakt, die haben sich über Briefe kennengelernt.
Ach, die kannten sich aber
die kannten sich nicht von davor. Es ist immer so, viele von diesen Leuten haben Briefkontakt. Auch da, nächste Staffel, werden wir viel drüber reden, warum Menschen solchen Leuten schreiben, die seit 30 Jahren in Haft sitzen, die sie eigentlich nicht kennen, von denen sie wissen, dass sie was Schreckliches getan haben.
Okay, und Rudolf hatte quasi zufällig diese Lady kennengelernt. Und
die weiß ich nicht, ja.
Und die haben dann Briefkontakt gehabt und sie scheint irgendwie psychisch sehr labil oder angeschlagen gewesen zu sein und er hat sich davon auch irgendwie dann getriggert gefühlt.
Genau,
oder
das ist
irgendwas.
Susanne Preuskers Version. Dafür hat sie ihm extra ein Telefonat ermöglicht. So sagt sie. Die Story im Knast lautet anders. Die Story im Knast lautet, dass Preusker Rudolf K. in ihrer Funktion als Therapeutin dazu gedrängt hat, den Kontakt zu einer psychisch so instabilen und labilen Frau abzubrechen. Einer, der auf der Abteilung gelegen hat und mit dem ich mich während meiner Arbeit, ich war gezwungen, hier auch wieder dieses, du so, geh halt nicht ins Schach, ich war gezwungen, der arbeitet in demselben Büro wie ich, was soll ich machen? Ich muss arbeiten, ich musste meine Ausbildung machen, wenn ich die abbreche, werde ich nicht entlassen. Ich war gezwungen, mit diesem Menschen zusammen zu sein, 2 Jahre lang. Und der hatte mir erzählt, sie hätte Rudolf K. gedroht, wenn er den Kontakt nicht abbricht, bekommt er eine schlechte Prognose. Mehr noch, es war klar, dass er dieser Frau nie die Wahrheit über seine Tat erzählt hat. Also er hat diese Frau M., die psychisch labile Frau M., belogen. Und das machen diese Drecksäcke immer. Die erzählen natürlich nie die Wahrheit. Wenn sie eine Brieffreundschaft beginnen, sagen sie Dinge wie, ach du, eigentlich bin ich unschuldig, mir wurde was angehängt. Oder ich habe meine Frau, die ich über alles geliebt habe, mit einem fremden Mann im Bett erwischt. Und dann sind mir die Sicherungen durchgebrannt. Ich wollte sie nicht töten und so weiter. Die sagen nie, ich habe eine fremde Frau gestalkt, überfallen, vergewaltigt und getötet.
Mhm.
Na, und dadurch ist... Das glaube ich, dass die Geschichte so war. Und dann auch angeblich hatte Preusker angekündigt, Frau M. über Rudolf K.'s wahren Charakter bzw. die wahren Taten aufzuklären. Und bevor mir jetzt jemand kommt mit Schweigepflicht und so, und das darf man doch gar nicht, hört mir auf, Mann. Bei mir hat man damals, wenn neue Frauen mich besucht haben, hat man die vorher angerufen, von der Anstalt aus, und hat gefragt, warum die mich besuchen kommen, wer ich denn bin, was denn die Verbindung ist, ob die wissen, dass ich ein schlechter Umgang bin.
Aha.
Also, das machen die Anstalten. Ja?
Aber wahrscheinlich ist es ja auch zum Schutz dann der Frau.
Vollkommen. Und in dem Fall...
Eigentlich auch gut.
In dem Fall kann man... Das ist ganz, ganz wichtig sogar. Hm. Weil diese Frau hätte sich mit einem Serienkiller so auf die Art getroffen. Also mit einer Serienkiller-Brei, aber du weißt, mit einem Mehrfachmörder getroffen.
Mhm.
Man kann natürlich jetzt nicht 100% sagen, was da die Wahrheit ist. Ich habe nur dieses Gossip. Wenn man betrachtet, was als nächstes passiert, ist es aber deutlich wahrscheinlicher, dass diese Version aus der, die die Gefangenen erzählen, stimmt. Nichtsdestotrotz, das ist kein Victim-Blaming. Ja, nichts rechtfertigt so eine Tat. Susanne Preußke trifft keine Schuld.
Absolut. Ja?
Allein der Täter entscheidet sich zur Tat. Wir dürfen, wie gesagt, auch nicht vergessen, dass die arme Brieffreundin Frau M. halt durchaus in Gefahr war. Ne? Also wenn jetzt Preußke ihm Druck gemacht hat, dann hat es ja auch Sinn gehabt. Ich denke trotzdem, dass die Anstalt einen Fehler gemacht hat. Weil muss es unbedingt eine Frau sein, die im Rahmen von Therapiemaßnahmen so einem Täter diese Ansage macht?
Naja, es ist halt ihr Job, ne? Es ist ihre Funktion, und wenn sie das nicht machen kann, dann würde sie ja eigentlich ihre eigene Stellung hinterfragen.
Vollkommen, ja. Wie gesagt, das ist eine Frage, die habe ich jetzt dir gestellt. Ich habe dazu meine Meinung. Also, es gab also diesen Tag der Aussprache mit Frau M. Wenn wir die Situation so stimmen, wie wir sie gehört haben in Haft, nämlich, dass er sich eigentlich nicht trennen wollte und er sozusagen genötigt wurde,
ihr
die Wahrheit zu sagen und sich zu trennen, können wir vorstellen, wie viel Wut vielleicht in ihm war. Ja? Jetzt steht er also im Türrahmen, Susanne Preußke nähert sich ihm, will ihn zum Gehen bewegen, ist gewohnt, dass die Dinge hier so laufen auch, und Rudolf K. greift sie unvermittelt an.
Sorry, ich muss noch mal ganz kurz fürs Verständnis. Das heißt, dieses Telefonat mit Frau M., das war schon irgendwann...
Es war mittags.
Am Tag. Dann ist er wieder raus.
Arbeit,
whatever. Und dann hat er abends dann noch mal im Raum gestanden. Genau. Und dann hat er sie angegriffen.
Mhm.
Inwiefern hat er sie angegriffen?
Hat sie angegriffen, hat in der Hand ein Bastelmesser und nimmt sie direkt in den Spitzkasten. Also so in den Arm. Susanne wehrt sich hart, kämpft mehrere Minuten mit ihm, wird an mehreren Stellen an ihrem Körper geschnitten. Er schafft es trotzdem nach langem Kampf, ihr den Schlüssel abzunehmen. Und das ist eine der Sachen, die sie dir von Anfang an einbläuen in der JVA, egal ob Frau oder Mann. Diesen Schlüssel, wenn du aus der Hand gibst, ist dein Leben in Gefahr. So, das ist das Wichtigste, was du nicht verlieren darfst.
Das ist ein Schlüssel, um die Tür
alle Türen,
von...
Alle Türen. Sie dürfen den. Der Schlüssel, wenn weg ist, wenn der Schlüssel verschwindet...
Universalschlüssel quasi.
Immer, du hast an dem Schlüsselbund Schlüssel, um eigentlich immer bis zur letzten Tür zu kommen. Also du kommst nie ganz raus, aber du kommst sehr... In der JVA kannst du dich relativ... frei bewegen. Und das Verschwinden von so einem Schlüssel würde dazu führen, dass die komplette Schließanlage in dieser Anstalt, also das
crazy.
Unendlich schrecklich.
Darf ich kurz fragen, also ich möchte auch wirklich auch nochmal sagen, dass das natürlich nur ihre Schuld ist und sie hätte auch nichts machen können, aber es interessiert mich trotzdem, gibt es in solchen Räumen Notfallknöpfe?
Die gibt's, aber das nützt dir nichts, wenn du an dem Türrahmen
stehst. Nee, es hat mich einfach nur mal generell
die
interessiert.
Die gibt's. Viel schlimmer war, dass man die Tür tatsächlich von innen absperren konnte.
Okay.
Ja, was man damals auch gemacht hat, weil die Leute ja gesagt haben, ich möchte mein Büro von innen absperren können. Was natürlich eine beschissene Idee ist.
Aber nachvollziehbar.
Nein, ist nicht nachvollziehbar in der JVA. Es gibt keine Türen, die du von innen absperren kannst. Also wie willst du denn jetzt reinkommen?
Na, aber stell mal vor, da ist eine Revolte, da möchte ich doch mich einschließen können.
Ja, jetzt bist du eingesperrt mit einem Sexualstraftäter. Das haben sie später übrigens alles verändert. Die Türen gingen später nur noch nach außen auf, zum Beispiel. Dann kannst du sie nämlich nicht mehr beim Absperren nicht mehr verbarrikadieren.
Mhm.
So, ne? Also die Türen gehen nur noch nach außen auf. Als nächstes fesselt Rudolf K. die Psychologin mit Klebeband. Er verbarrikadiert die Tür und als dann relativ schnell jemand versucht, die Tür zu öffnen, zieht er ein kleines Fläschchen aus der Tasche und zeigt es ihr. Es ist Sekundenkleber. Und er sagt, wenn Sie schreien, klebe ich Ihnen den Mund zu. Wissen Sie, was dann passiert? Und sie sagt, ja.
Ich check's gerade nicht.
Naja gut, wenn ich dir den Mund mit Sekundenkleber zuklebe, was passiert?
Dann kann ich die nicht mehr aufmachen.
So sieht's aus. Möchtest du gerne deinen Mund weiter aufmachen können?
Ja.
Dann.
Okay, ich wusste nur nicht, ob ich es wirklich gerafft habe.
Doch, ich glaube schon.
Ob hätte er sein können, dass das noch irgendeine andere.
Nein. Okay. Ich glaube, das reicht.
Ja, ja.
Okay. Ich habe mir dem letzten Mal die Finger zusammengeklebt. Das war so. Tagelang habe ich so Stückchen und Ding. Es war super eklig. Okay. Mittlerweile weiß die Anstalt Bescheid. Das Telefon auf dem Schreibtisch klingelt, wie so oft in den nächsten 7 Stunden. Preuske muss abheben und sagen, dass alles in Ordnung ist, dass es ihr gut geht und dass man auf keinen Fall die Zelle stürmen soll, wie so oft in den nächsten 7 Stunden. Als nächstes knebelt Rudolf K. sie mit ihrem eigenen Schal und Preuske hat jetzt Todesangst. Sie kennt die Akten. Sie weiß, dass sein letztes Opfer an der Knebelung erstickt ist. K. droht ihr, Bastelkleber aus seinem zweiten Fläschchen mit einem so einer dünnen Kanüle in die Venen zu spritzen.
Oh Gott.
Die Gefangenen der SOTA dürften Modellbausätze kleben. Ich nicht. Ich habe nie sowas in die Hand bekommen. In ihrem Buch schildert sie, wie sie in ihrem neuen Leben allein der Anblick von Klebefläschchen in einem Supermarkt sofort in eine Panikattacke hineinwirft.
Oh Gott, das ist auch schrecklich.
Und das ist was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und natürlich haben Opfer Angst vor den Tatwaffen in Zukunft. Das ist leider nur einer der Trigger, mit denen Susanne Preuske ab jetzt zu kämpfen haben wird. Als nächstes löst er ihre Fesseln und beginnt sie zu vergewaltigen. Er schafft es zu Beginn nicht und schreit seine ehemalige Ärztin an. Sie soll ihm verdammt nochmal helfen. Ja, er leckt sie, droht ihr immer wieder, zwingt sie so zu tun, als gefalle es ihr. Sie befolgt alle Befehle, weiß aus der Akte, dass er gewalttätig wird, wenn ein Opfer seine sexuellen Erwartungen nicht erfüllt. Mhm. Irgendwann ejakuliert er in ihr. Sie hat solche Angst, sich in den Knebel zu übergeben, weil sie glaubt, wenn Rudolf K. das als Zeichen von Ekel auffasst, würde sie umbringen. Mit aller Kraft unterdrückt sie den Würgereiz. Danach Verhandlungen mit den Verantwortlichen der Anstalt. Bedingungen für eine Aufgabe.
Roger, du übergehst das gerade so, ne? Ich verstehe das voll, das ist eine Geschichte, aber wenn ich das so höre, das ist, also du erzählst das so in 4 Sätzen, das sind unfassbar viele Stunden, das sind unfassbar viele Minuten, Sekunden, die für sie, für diese Frau unfassbar schrecklich sind. Ich wollte das jetzt nur einmal kurz nochmal sagen, gut, weil das klingt sonst so wie 3 Sätze. Naja, das kann man ja mal schnell so hinter sich bringen.
Mutiges Statement an der Stelle. Nein, keine Ahnung, was soll ich sagen? Ich wollte es nicht ausführlicher beschreiben. Es ist auch nur die erste Vergewaltigung. Preuske sitzt vollkommen verstört auf ihrem Stuhl. Wir haben halt diesen detaillierten Ablauf dieser 7 Stunden, weil sie es so geschildert hat. In ihrem Büro, nackt, in dem sie bis vor kurzem noch Chefin war, ja? Rudolf K. demoliert jetzt das Büro, der ist mega nervös, schiebt immer mehr Sachen vor die Tür. So viel kannst du da auch nicht rumschieben in diesen Anstalten. Jetzt kommt was, was ich auch so, ey, das ist mir nicht aus dem Kopf gegeben, deswegen schildere ich es euch jetzt hier. Sie betrachtet ein Bild ihres Mannes oder ihres zukünftigen Mannes, während Rudolf K. eine Jalousie reißt. Und das Bild steht genau auf dem Fensterbrett und sie hat Angst, dass das Bild herunterfällt. Glaubt, wenn das Bild fällt, wird sie nicht überleben. Das Bild wackelt und in ihrem Kopf sagt sie so, lieber Gott, bitte lass das Bild nicht umfallen, bitte, 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 gib mir nur dieses eine Zeichen, dass ich überleben werde. Lass das Bild stehen, lass es stehen, lass es stehen. Und die Jalousie kracht runter auf das Bild, auf die Fensterbrand. Sie sagt, bitte nicht. Das Bild bleibt stehen. Immer wieder klingelt in der Zeit das Telefon und Preuske sagt den fragenden Kollegen immer wieder, dass es ihr gut geht. Das ist gelogen. Und jeder verdammt nochmal sollte das wissen. Warum kein Zugriff erfolgt, ist mir schleierhaft. Zur gleichen Zeit liege ich im Haus 2, vielleicht 200 Meter Luftlinie entfernt, in meiner Zelle. Ich mache mein Abendyoga und irgendwann höre ich Klopfen und Schläge gegen Gitter und bam, bam, bam. Anstalten können sehr, sehr laut sein. So, weißt schon, irgendwer tritt gegen die Tür, irgendwer. Ich denke mir so, es dauert ein bisschen nicht so, was ist denn hier los? Und guck, irgendwas stimmt nicht und so. Fump. Die Außenbeleuchtung wird abgeschaltet. Hast du normal nie. Was zum Teufel ist jetzt los? Ich öffne das Fenster, guck rum und plötzlich höre ich einen Schrei, den ich nie vergessen werde. Bring sie um, töte die Sau. Und ich denke mir, Alter, was ist denn hier los? Und komplett verwirrt und so frage ich halt, ey, was ist los, Alter? Und einer schreit halt so, schalt den Fernseher an. Und ich schalte den Fernseher an und auf NTV sehe ich die Anstalt, in der ich liege. Von außen. Sondereinsatzkommandos stehen vor der Tür, rasen in die Anstalt und so. Man hört, Scharfschützen sind am Start. Das ganze Gefängnis brodelt.
Alter. Und wieso sind die da nicht rein? Weil sie Angst hatten, dass er sie dann umbringt wahrscheinlich. Du machst gerade fragende Gesichts...
Ich kann dir nicht sagen, warum die nicht rein sind. Ich weiß nur, es gab mehrere Gefangene, die Obszönitäten schrien und ein blutiges Ende der Geiselnahme forderten.
Weißt du, wer das gerufen hat? Also waren das auch Leute aus der SOTA oder waren das dann andere?
Also aus der SOTA waren, SOTA, war aus der SOTA weiß ich einen definitiv so, der auch später dann eine Zeit lang im Bunker war und so dafür. Einen von den anderen Leuten kenne ich persönlich, der eigentlich, das ist krass, nicht mal ein schlechter Mensch ist.
Aha, das fällt mir jetzt schwer zu glauben, wenn man das.
Ja, du, die Unterteilung in Haft in dieser Anstalt zwischen wir und die war sehr stark.
Okay.
So, es gibt natürlich die Gefangenen, die das weniger stark betrieben haben, aber es gab auch welche, die sie einfach als Feind gesehen haben. Und ich weiß, du hast darüber so drüber gelächelt, über das mit den Pornos. Das ist blutiger Ernst. Ich habe damals, ich kann dir nicht sagen, wie sehr mich das gestört hat. Weißt du, dass ich bestraft werde für pornografische Bilder, weil die auf ihre Scheißabteilung nicht damit umgehen können. So, das hat mich so, vielleicht siehst du es anders. Es gab sehr viel Aggressionen gegen diese Abteilung. Mhm. So, ne? Und dann, ich hätte sowas jetzt nie geschrien, einfach so, weil ich halt, wusste ja nichts darüber. Aber tatsächlich habe ich Leute, die gute Leute eigentlich sind vom Herzen, die an dem Tag irgendwie eine krasse Position eingenommen haben. Zurück auf der Sota, vergewaltigt Rudolf K. sein Opfer erneut. Man muss auch dazu sagen, das wussten wir natürlich auch alle nicht. Ne? Also es wusste jetzt keiner, dass das eine Vergewaltigung ist. Ne? Weil ich selber hätte mir das nicht mal vorstellen können. Jemanden zu kidnappen, um ihn zu vergewaltigen. Das war so weit aus meinem Mindset. Ne? So, ich hätte halt gedacht, der will sich da freipressen, ein Hubschrauber oder...
Mhm.
Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass das... Ne? Ich habe auch nicht so viel drüber nachgedacht.
Aber hat er denn überhaupt versucht, sich freizupressen?
Nein, überhaupt nicht.
Darum ging es ihm gar nicht.
Überhaupt nicht.
Es ging nur um die Machtposition von ihm, ihr gegenüber in den 7 Stunden.
Er ist ein dreckiger Vergewaltiger halt.
Ich frage einfach.
Aber deswegen auch diese, ne? Also dieser Auslöser nach 4 Jahren an diesem Tag. Ne? Er weiß auch, dass er dafür bezahlen wird. Es ist nicht mal seine erste Geiselnahme. Denn 15 Jahre zuvor hat er schon mal mit einem anderen Gefangenen gemeinsam einen Justizvollzugsbeamten in seine Gewalt gebracht.
Wow.
Also wie konnte man das diesem Arschloch so leicht machen? Das ist die Sota gewesen, so, weißt? Wie konnte man Susanne Preusker 7 Stunden lang in seiner Gewalt lassen? Die Verantwortlichen würden später sagen, dass es eine extrem schwierige Situation war, stimmt? Und dass sie aber selbst am Telefon gesagt hat, dass alles in Ordnung sei. Und das ist so dünn. Ich habe mit einem der Verantwortlichen später selber darüber gesprochen, als ich gerade isoliert war und bestraft wurde und mir es nicht gut ging und habe ihm dann irgendwie so, der war eh schon sauer auf mich und ich habe dann so in so einem Nebensatz und so, ey, egal, was sie über mich sagt, aber ich hätte nie eine Freundin von mir 7 Stunden lang vergewaltigen lassen. Da war die Luft war eisig. Ich glaube, der hätte mich damals sehr, sehr gerne geschlagen.
Ist auch nachvollziehbar, also wenn man das so hört.
Ja, war stinksauer. Aber bis heute verstehe ich nicht, wieso sie nicht gestürmt haben. Ich meine,
aber es muss doch vor
der
Tür
stehen. Ey, die haben Maschinenpistolen und der hat ein Messer.
Naja, die werden wahrscheinlich Angst gehabt haben, dass er sie umbringt. Wenn sie reingehen.
Also
was ja nachvollziehbar ist.
Ich habe eine Theorie, so, was heißt eine Theorie? Also es gibt, einer der Gründe ist auf jeden Fall klar. Kompetenzgerangel. Deswegen geht es nicht schnell. Normalerweise hat ein SEK, also ein Spezialeinsatzkommando, ne, die kommen und übernehmen.
Ja.
Und die sagen, wir machen jetzt so und so. Und die rechtfertigen sich dann eigentlich nur noch gegenüber dem Polizeipräsidenten, Innenminister, solchen Leuten. In Anstalten ist das natürlich anders. Allein schon mit einer Waffe da reinzukommen. Weil der erste Gedanke, den die Anstalt hat, ist der Sicherheitsaspekt. Da geht es nicht mal mehr jetzt um die Sie, da geht es darum, ey, hier wird keine Kugel liegen bleiben, hier darf keine Waffe liegen bleiben, hier darf keiner überwältigt werden. Wir müssen erstmal sicher gehen, dass ihr hier rein könnt. Wir müssen alles wissen, was ihr macht. So, das ist sein Job. Ich verstehe das schon, den Gedanken, deswegen sind sie langsamer. Der nächste Gedanke ist dann dieses, okay, wenn wir die Geiselnahme unblutig beenden können, haben wir alle weniger Stress. Solange sie sagt, mir geht's gut, ne, haben sie so nicht direkte Lebensgefahr. Also normalerweise würdest du draußen auch nicht sofort stürmen. Mhm. Du würdest ja auch sagen, hey, Claudia, geht's dir gut? Was will der Täter? Ne? Mhm. Wenn der dich in der Zeit vergewaltigt, ist es... Ne? Hätte man dann normalerweise draußen bei einer Geiselnahme, hätte man gesagt, oh krass, das wussten wir nicht.
Mhm.
Warum wissen wir es? Weil es so eine Abteilung war. Also man hätte... Es ist schwer zu sagen. Also ich hätte als Verantwortlicher sofort gestürmt. Auf der anderen Seite, was ist, wenn er in dem Moment einen Sekundenkleber an ihrem Gesicht hat und der drückt die Tube zu? Dann hast du vielleicht eine Tote halt, die vor deinen Augen, also es ist eine...
Und dann bist du daran schuld.
Und dann seid ihr gestürmt, weil ihr gestürmt habt. Dann sagt jeder, warum habt ihr gestürmt? So eine, also sie hätten stürmen müssen. Sie hätten sie niemals 7 Stunden. Das ist viel zu lang, weil Susanne Preusker verstand die Welt nicht mehr. Sie sagt später, dass sie damals dachte, ich bin vollkommen allein. Vergessen, im Stich gelassen, wieso kommen sie mich nicht holen?
Also sie hat auch, wirft ihnen das auch vor,
natürlich,
dass sie so lange gewartet haben.
Sie ist extrem starke Kritikerin, kommen wir jetzt gleich drauf. Irgendwann erklärt sich Rudolf K. bereit aufzugeben. Er stellt eine Reihe von Forderungen, unter anderem verlangt er Kontakt und Besuch von Frau M.
Oh Gott.
Und hier haben wir das, warum die erste Geschichte nicht stimmen kann, eigentlich, ne? Aber warum willst du jetzt Kontakt, nachdem du angeblich davor keinen? Also, das spricht gegen die Erklärung und ja, das, was in Straubing da erzählt wurde, wahrscheinlich ist es ein Mittelding aus beiden.
Am Ende ist aber auch wurscht.
Vollkommen egal. Vollkommen egal. Irgendwann gibt er auf. Die blutende, verstörte Frau wird von ihren tollen Kollegen in Empfang genommen. Oh, die werden mich hassen, wenn sie das hier hören.
Das heißt, die haben dann einfach die Tür aufgemacht?
Die haben irgendwann die Tür aufgemacht. Sie musste das Messer nehmen. Also es war eine der Bedingungen, dass die Tür geöffnet wird und so. Sie muss das Messer haben, dass es nicht mehr bei ihm ist.
Mhm.
Was auch für sie später, sie sagt halt so, ne, voll schräg halt, sie steht da mit diesem Messer so. Haben auch Leute zu ihr gesagt, warum hast du das Messer nicht vorher genommen? So, ist ja klar, ne? Dann kommt immer so die Klugscheißer, die dir dann so blöd daherquatschen halt. Nochmal, Alter, der Typ ist schon bekannt als Mörder. So, und das ist ja das Krasse, sie hat eigentlich alles richtig gemacht, denn sie hat überlebt. Und das ist eine Situation zu überleben bei jemandem, der ein Sexualstraftäter und Mörder ist, in so einer Situation, da hast du schon alles richtig gemacht. Mehr kannst du nicht tun, außer zu versuchen zu überleben.
Außerdem, egal was da jemand macht, das ist nie falsch. Also.
Ja, wenn du stirbst, weißt schon, also mit dem Wissen, was sie hatte, hat sie alles richtig gemacht. Sie hat ja gesagt, sie weiß, wenn sie zum Beispiel Ekel zeigt oder nicht macht, was er sagt, wird er gewaltig. Das weißt du aus der Akte.
Voll.
Nichtsdestotrotz, das Leben der erfolgreichen Psychologin, der Leiterin einer sozialtherapeutischen Abteilung, der respektierten Gutachterin, der Therapeutin, der Kollegin und Chefin, war 10 Tage vor ihrer Hochzeit beendet worden.
Hat die noch geheiratet?
Ja.
Auch in 10 Tagen?
Ja.
Wow, was für eine taffe Frau.
Eine ganz kleine Feier war es, im kleinsten Kram. Sie hat ihren Mann damals gefragt, willst du mich noch heiraten? Und er hat gesagt, jetzt erst recht.
Oh.
4 Jahre lang hatte sie versucht, diesen Täter zu therapieren. Und in 7 Stunden war das alles vernichtet worden. Und nun kommt von allen dieselbe Frage. Er hat dich aber nicht vergewaltigt, oder? Doch. Von Kollegen. Doch. Vom Verlobten. Doch. Vom eigenen Sohn. Doch. Immer wieder dieses schreckliche Doch, dass die Welt aller Beteiligten, die es hören, komplett aus den Fugen reißt. So, weil das ist ja die letzte Hoffnung, die du noch hattest. Okay, sie war 7 Stunden in der Gewalt von irgendwem, aber hat sie nicht vergewaltigt oder doch. Susanne Preuskers neues Leben beginnt. Sie wehrt sich lange dagegen, sich als Opfer zu definieren, und das verstehe ich auch. Sie hat sich ganz lange gewehrt in den Therapien und auch in Gesprächen und so, auch, dass sie hat dieses Wort nicht über die Lippen gebracht. Im Grunde ging sie einen ähnlichen Weg später, wie es ich gerade mache, um mein Trauma zu verarbeiten, nämlich darüber reden, aufklären, ein Buch schreiben, die Öffentlichkeit suchen. Ihr Mann, den sie zum vereinbarten Zeitpunkt, wie gesagt, geheiratet hat, hat was Kluges gesagt, was ich aus dem Buch genommen habe, was mir auch irgendwie, also vielleicht kann man ein Trauma bearbeiten, indem man so lange darüber redet, bis man es selbst nicht mehr hören kann. Ich mag die Idee, ich meine, ich versuche selber.
Ist sie denn noch praktizierende Psychologin?
Man kann sie nicht abwarten. Stell doch eine Frage in die Zukunft. Stell doch eine Frage jetzt. Wo sind wir jetzt?
Ich bin gerade so.
Wo sind wir jetzt? Wie geht's weiter? Was kommt als nächstes?
Also, die sind gerade rausgekommen und sie hat geheiratet und wahrscheinlich sind wir auch noch in der Zwischenzeit in den 10 Tagen.
Und was kommt jetzt? Nee, was kommt als nächstes? Der Prozess.
Der Prozess, ja.
Susanne Preuske ist als Nebenklägerin anwesend. Ihr Ehemann sitzt neben ihr und sie halten den ganzen Prozess über die Hand. Ihr Sohn ist als Zuschauer anwesend. Was ich auch krass finde, darüber haben wir schon mal geredet. 17. Darüber haben wir auch schon mal geredet. Sie hat auch beschrieben, wie ihr zukünftiger Mann, ihr Mann und der Sohn zusammen im Auto von Köln nach Straubing gefahren sind, mit dem Wissen, dass sie halt gleich die Frau treffen, mit dieser Antwort doch so, ne? Als die Gerichtsdiener den Angeklagten reinführen, trägt er eine Jacke über dem Kopf. Ich weiß sogar noch die Fotos. Und erst als die Reporter die Kameras zur Seite legen, nimmt er eben diese Jacke runter. Und Susanne Preuskers sitzt aufrecht und blickt ihm in die Augen. Lange, sehr lange, bis er wegsieht. Und das war für sie, sie sagt, das war so ein Beginn ihrer Verwandlung, das war der erste kleine Sieg, das erste kleine Wiedernehmen von ihrem alten Ich auch. Als nächstes haben dann gleich irgendwie die Verteidigung voll juristische Spitzfindigkeiten, haben Susanne Preuske gezwungen, öffentlich auszusagen, also nicht mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gemacht haben, aber das war, die haben damals versucht, dass sie nicht aussagt.
Ach so,
durch diesen Taktik so, ne? Weil normal ist so eine Verhandlung öffentlich. Bei Sexualstraftaten hast du dann oft Ausschluss der Öffentlichkeit während der Zeugenaussage oder der Opferaussage, besser gesagt. Die haben es irgendwie geschafft, dass sie unter Einbezug der Öffentlichkeit aussagen muss. Also, dass Reporter im Gerichtssaal saßen, dass ihr Sohn im Gerichtssaal saßen, dass die alle hinten drin saßen, während sie diese ganze Sache schildert.
Und warum wollten die das verhindern? Damit das.
Du willst nicht, dass das Opfer eine Vergewaltigung aussagt. Die Verteidigung, sein Anwalt.
Der wollte das verhindern?
Genau.
Ah.
Du willst als Täteranwalt, willst du nie, dass das Opfer aussagt. Klar. Das ist immer schlechter.
Ja, verstehe.
Sie tut es. Damit tut sie wirklich alles, was sie kann. Er bekommt 13 Jahre, 9 Monate und anschließende Sicherungsverwahrung. Mit dem Original im Mord lebenslänglich Sitzenden ist aus für ihn. Das war's. Der kommt nie wieder raus.
Und wo sitzt er?
Er sitzt mittlerweile irgendwo im Osten. Er wird immer hin und her, glaube ich. Also ich glaube auch, dass der hat kein leichtes Leben wahrscheinlich in Haft. Die werden ihn wahrscheinlich schon schwer machen. Gott sei Dank. Als man ihn hinausführt, versucht er sich zu entschuldigen. So, fängt gerade an irgendwie und dann tritt ihr Sohn dazwischen und schneidet ihm das Wort ab. So, du Verbrecher, redest nicht mit meiner Mutter. Und sie schreibt in ihrem Buch, dass das der Moment war, in dem ihr 17-jähriger Sohn erwachsen wurde. So, auf einen Schlag. Mit der öffentlichen Aussage kam aber was, was davor nicht war, die 10 Monate, sondern es begann ein enormes Medieninteresse. Und sie hat es angenommen. Wie gesagt, jeder kann mit seinem Trauma umgehen, wie er will. Sie ist durch verschiedene Talkshows gegangen, hat ein Buch geschrieben. Das alles liegt natürlich nicht im Interesse der Anstalt.
Mhm, okay. Ja?
Und während die Gesellschaft sie ab jetzt als mutige Frau und Kämpferin für Missbrauchsopfer wahrnimmt, weil das war sie, galt sie unter Kollegen als Nestbeschmutzerin.
Was? Wieso?
Ja, sie galt als eine, die ihre Kollegen ohne Rücksicht auf Verluste in die Pfanne haut. Sie selbst hat den Leitung des Einsatzes später angezeigt, also die Leitung des SEKs hat sie angezeigt.
Weil die so lange gebraucht haben.
Verschiedene Gründe, so du sagst, ey, das kann nicht sein, da muss ein Fehler, und da war ein Fehler passiert. Da gab's, wie gesagt, ich bin mir sicher, da gibt's Kompetenzgerangel bei sowas. Das sind lauter Alpha-Typen, die gewohnt sind irgendwie, dass eine Befehlskette herrscht. Eine der krassesten Stellen im Buch ist der Brief, den sie an einen ehemaligen Kollegen geschrieben hat, und ich kenne sowohl ihn als auch seine Denkweise. So, und sie wirklich, sie spricht so, sie ist so verletzt davon, dass die so auf sie reagieren, ne? So verhält sich ein Opfer nicht. Wieso musst du jetzt über die Anstalt herziehen? Wieso musst du jetzt? Ja, natürlich.
Da könnte ich mich so direkt ausflippen, ey.
Ich bin nicht überrascht, weil ich wurde selber in dieser Anstalt jahrelang wie Scheiße behandelt. Und mir war das von Anfang an klar, dass diese Anstalt so mit dir umgehen wird. Ja, dass man ihr die Schuld geben wird, dass man sagen wird, sie war unvorsichtig, das war so, sie hat nicht das Sicherheitsprotokoll eingehalten und so weiter. Ja, das war ganz, ganz klar. Später hat sie auch noch, und das kommt noch dazu, weil sie hat später einen hochinteressanten Artikel für den Fokus geschrieben, in dem sie sagt, dass viele Sexualverbrecher nicht resozialisierbar sind. Und auch das war mir vorher klar. So, ne? Also.
Es wirkst so leicht wie so ein Klugscheißer.
Ja, aber wirklich, Mann. Danach, keine Ahnung, Mann, ich hasse diese Leute so.
Aber es gibt ja auch Leute wahrscheinlich, die man resozialisieren kann.
Klar. Sie hat geschrieben, wir können es kurz durchgehen. Während meiner langjährigen Berufstätigkeit in unterschiedlichen Gefängnissen sind mir zahlreiche gefährliche Straftäter, darunter auch Sicherungsverwahrte, begegnet. Einige davon konnte ich getrost das Etikett nicht therapierbar verpassen. Es gibt ihn nämlich, den gefährlichen Straftäter, der mit herkömmlichen und heute bekannten psycho- und sozialtherapeutischen Methoden nicht erreichbar ist. Und sie spricht hier von den Diagnosen dissoziale Persönlichkeit, Sadismus und Psychopathie. Und nach 3 Staffeln, wo wir das hier machen, stimme ich hier sogar noch mehr zu als nach 10 Jahren Knast.
Mhm.
So, sie schreibt in einem Artikel davon, dass nie ein Richter, weil darum geht es jetzt, dass die Richter halt sagen, jeder muss therapiert werden, dass nie ein Richter wirklich mit einem dieser Täter geredet hat, weil sie nur von der Anklagebank kennen. Und ich ergänze hier, noch nie hat eine Psychologin wirklich mit einem dieser Täter geredet. Weil die werden euch niemals die Wahrheit sagen über das, wie sie sind. Wir haben jetzt zwischen diesen Lagern, ne, zwischen dem, weil sie hat auch noch gesagt, und das finde ich auch wichtig, es ist ein Fehler, unser Wertesystem, also das Wertesystem, das wir eigentlich als Gesellschaft haben, auf jeden Insassen hinter Gefängnismauern zu übertragen oder das zu versuchen.
Mhm.
Und es ist so krass, weil ich mir es ja wünschen würde. Ich bin ja für einen liberalen Strafvollzug, ich bin ja für das alles, ne? Und gleichzeitig hat sie halt recht. Zwischen diesen Lagern muss jetzt eine Frau überleben, die jede Fachliteratur zum Thema Traumatisierung bereits gelesen hat. Und das ist unglaublich interessant in dem Buch, weil das ist eine Frau, die gewohnt ist, anderen zu helfen, die jetzt selbst Hilfe annehmen soll. Mhm. Und sie schafft es nicht. Es ist mega interessant zu sehen, wie sie sich mit den veränderten Rollenverteilungen versucht umzugehen. An einer Stelle im Buch fragt sie zum Beispiel, was schreibt denn der Therapeut da ständig mit? Und das ist so krass, weil ich kenne das genau von der anderen Seite. Ich denke mir das immer. Sie hat 100 Mal mitgeschrieben.
Mhm.
Und jetzt dieser Umkehrschluss. Und sie versucht in den nächsten Jahren wirklich alle klassischen Therapiemöglichkeiten, findet sich als Autorin, als Hundetrainerin, lernt Japanisch, aber Panik und Angst sind Stärke. Es gab zu viele Intrusionen.
Was sind denn Intrusionen?
Intrusionen sind wie schwächere Flashbacks. Bei einem Flashback bist du ja so stark in der alten Situation drin, dass du eigentlich nicht mehr reagieren kannst. Mhm. Also wenn du jetzt ein Flashback hast von was Schrecklichem und ich sage, Claudi, werde ich dich so erstmal nicht kriegen. Mhm. Bei einer Intrusion bist du noch handlungsfähig, aber der Film läuft schon.
Okay.
Das hast du oft, wenn Leute, du denkst dann zum Beispiel, derjenige ist gerade schlecht drauf oder so und dabei macht der halt voll was Krasses durch eigentlich in seinem Kopf, aber er ist
okay.
noch da.
Okay.
Ich hoffe, es war halbwegs richtig. Es gewissen Leute bestimmt noch besser von unseren Zuhören. Und vor allem die Trigger. Ja? Trigger, kurz erklärt, stellt euch eine Schallplatte vor, die einen Kratzer bekommt. Und jetzt jedes Mal, wenn die Nadel über diese Stelle hüpft, springt sie und die Musik steht. Und das ist es. Das ist es. Jemand, der so eine Traumatisierung hat, ist wie eine Schallplatte mit einem Kratzer drin. Und ich selber habe viele davon. Ich habe viele davon mittlerweile in den Griff bekommen. Einer meiner krassesten war zum Beispiel halt die Polizei einfach zu sehen. Ich hatte Todesangst vor denen. Wenn ich einen Polizeiwagen gesehen habe, habe ich gedacht, ich werde jetzt gleich verhaftet.
Mhm.
Das hat mittlerweile aufgehört. Bei ihr müssen es noch so unglaublich viel mehr Trigger gewesen sein und viel, viel heftiger. Man sagt auch, dass Opfer von Vergewaltigungen viel häufiger an Traumafolgestörungen leiden als Opfer von anderen Gewaltverbrechen oder anderen Tragödien. Also
okay.
Ein Brand, fürchterlich,
mhm.
hat weniger, also auf die Masse der Leute, die es haben, weniger Traumafolgestörung als Vergewaltigung. Also Vergewaltigung ist etwas, ist das Massivste so. Ne?
Mhm.
Bei ihr waren es natürlich viele, viele Trigger. Ne? Klebeband, Messer, Gerüche, Klebstoff, Töne, tausende kleiner Dinge und eine sehr große, nämlich Männer. Einmal schrie sie ihren Mann in der Küche an, leg das Messer weg, leg sofort das Messer weg.
Ach du Gott.
Boom. Immer wieder fiel ihr ein, dass sie sich in Rudolf K. geirrt hatte. Was, wenn sie sich auch in anderen geirrt hatte? Ihrem Mann. Und in einer der krassesten Stellen im Buch beschreibt sie, wie sie plötzlich Angst vor dem eigenen Sohn hat.
Boah, das ist ja der Horror.
Das ist so übel. Das ist so übel. Wie sie das so beschreibt, so, hey, das war als der Gedanke und sie es nicht mehr anhalten konnte und so, ne? Was, wenn er auch so ist? Was, wenn er auch so ist? Was, wenn ich mich wieder geirrt habe? So.
Ist ja vor allem nicht nur menschlich, sondern es ist ja auch in ihrem Job, ne, dass sie sich auch ihre eigene Professionalität
ja.
quasi nicht, ihrer, derer nicht mehr sicher ist.
Und für jemanden, der einen Job hat, in dem es so wichtig ist, dass du an, von dir selbst überzeugt bist, Gutachten zu schreiben, also du musst an dich glauben. In dem Buch war so viel Neues dabei, was ich nicht über die Opfer von Vergewaltigungen wusste. Es müsste eigentlich Pflichtlektüre sein. Man macht so unglaublich schlechte Laune. Und 2018 kam der Spielfilm 7 Stunden raus, den vielleicht Leute gesehen haben, dessen Entwicklung sie sogar begleitet hat. Und Anfang Februar hatte die fertige Fassung im Beisein des Regisseurs gesehen. Sie sagte, sie mochte den Film. Am 13. Februar 2018 nimmt sich Susanne Preuske das Leben.
Was?
Ja.
Okay, das wusste ich noch nicht.
Ja, dachte ich mir schon, weil du hast mich öfter verbessert, als ich gesagt habe, war, hast du gesagt, ist.
Ja, ich wusste das nicht.
Jetzt weißt du es. Ich will nicht über das Wie reden, nur so viel, wie die Familie erklärte, ja, es hatte mit der Tat zu tun. Ihr Suizid macht das Buch auch nochmal so viel übler, weil man eben weiß, alles, was sie vom Kampf ums Überleben schreibt, vom Ankommen im neuen Leben, eben nicht gereicht hat. Die Staffel hier heißt Mord im Knast. Was meint ihr, hat der Fall jetzt hier reingehört oder nicht?
Also ich finde schon, das ist ja einfach ein nachgelagerter quasi, also ein in der Zeit etwas verschobener Mord, der aber natürlich trotzdem auf dieses ursprüngliche Erlebnis im Gefängnis mit einem Insassen zu tun hat.
Mhm.
Aber wie tragisch, ne?
Und wenn du dieses Buch liest, weil du halt so, ich meine, zu dem Zeitpunkt, offensichtlich war sie am Leben, aber auch hat sie eben vielleicht zwischendrin auch gedacht, sie schafft es und so, ne? Und dann hast du so dieses alles und du denkst dir so die ganze Zeit, oh fuck, aber am Ende hat es nicht gereicht. Also ich wusste da vorher, dass sie tot war, so.
Wie lange war das denn? Wie viel Zeit ist vergangen zwischen?
Ich glaube 6 Jahre oder so.
Okay.
Also schon ein paar Jahre. Vielleicht sogar mehr. Ist noch gar nicht so lange her. Warte mal, 2018 hat sie sich umgebracht. 2008 war die Tat. Ja, zehn Jahre.
Krass, 10 Jahre, das ist irre.
Zehn Jahre. Und deswegen war ich mir nicht sicher, weil es kann, natürlich hätte sie auch was anderes dazu, ne, aber die Familie hat klar formuliert, ja, es hatte mit der Tat zu tun und mehr haben sie nicht dazu gesagt. Und das hätten sie nicht gesagt, wenn es nicht so gewesen wäre.
Wie schrecklich.
Es ist eine der schlimmsten Fälle. Und ich schwöre euch, dieses Buch hat mich nochmal nachhaltig verändert, auch so mit diesem, weil auf einer Seite ist Trauma bei allen ähnlich und auf der anderen Seite ist es nochmal, ja, Vergewaltigung ist nochmal was anderes halt. Deswegen auch, vielleicht versteht ihr jetzt noch mehr oder das ist meine Meinung vom Anfang, dass ich nicht wie diese Leute bin und auch nicht in der, ich möchte nicht mal in derselben Anstalt sitzen. So, ich möchte nichts mit solchen Menschen zu tun haben. Und ja, ich sehe einen Unterschied zwischen dem, was ich gemacht habe und dem, was die tun. Zum Schluss bleibt uns nicht viel zu sagen, Alter.
Mich hat es gerade richtig, ich wusste nicht, dass sie tot ist. Das nimmt mich gerade irgendwie mit.
Habt ihr gesagt, ich verderb dir die Laune. Das gute Letzte, hey, ich glaube, man kann jedem helfen auf eine gewisse Art. Man weiß oft nur nicht, wie oder wo man suchen muss. Gebt nie auf. Kämpft und sucht. Und wenn es bei euch gerade nicht vorangeht, dann versucht anderen zu helfen. Bleibt am Leben. In diesem Sinne, in der nächsten Folge sind wir wieder ein bisschen mehr bei meinen eigenen Leisten. Dann sind wir endlich mal weg von diesen widerlichen Taten. Kommen zu den nächsten widerlichen Taten versprochen.
Zu anderen widerlichen
aber
Taten.
Aber etwas, was ich irgendwie ein bisschen, wo wir vielleicht auch mal ein kleines Witzchen machen können.
Zu einem echten Gangster kommen wir. Zu einem Mafioso.
Richtig. Ein Mafioso, zwei Mafiosi.
Ja, du, ich habe ja sogar das kleine Latinum.
Ach.
Ja, merkt man gar nicht, ne?
Ich glaube, es ist italienisch, oder?
Na, aber die... Ja, aber
nein,
die,
du hast recht, ich weiß.
Hinten, wie man das steigert, das ist ja sehr
gut. Ich war heute so klugscheißer. Bitte, Leute.
Ja, du bist ja ein richtiger Mansplainer-Klugscheißer.
Mansplainer. Ich sitze auch da breitbeinig. Aber wisst ihr was? Es ist nur, weil wir heute...
Nö, das geht noch.
Weil wir auch wieder... Ich fühle mich einfach unwohl in der Folge. Ich habe mich unwohl gefühlt bei der Recherche. Ich habe mich unwohl gefühlt bei dem... Während dem drüber sprechen jetzt. So, vielleicht versuche ich deswegen so ein bisschen klugscheißerisch. Da fühle ich mich wenigstens sicher drin.
Okay, das sollte dir zu denken geben, dass du dich sicher fühlst, wenn du klugscheißen darfst.
Nicht mansplain.
Ja, also die nächste Folge wurde übrigens auch verfilmt. Wir werden aber noch nicht verraten, welcher Film das ist.
Oh, mehrere Filme sogar.
Ja, einmal in, du kannst aber vielleicht mal sagen, die Hauptrolle, meinst du, das kann man dann ableiten?
Also, Heavy Hitter, es gibt Oscar-Verleihungen, es gibt begnadete Regisseure, kommt die Woche halt nur noch aus.
Max.
Bastian Fest?
Max Mansplaining Pollux. It was a pleasure.
Schreib auf meinen Grabstein.
Es war schön, Max.
Ja, was? Bis dann.
Das war Pollux, Morde im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamin. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, Morde im Knast. Ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.